Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Rupert Bodmeier. Herzlich willkommen, Rupert.
Hi Erik, freue mich da zu sein.
Boah, ich freue mich, dass du da bist, weil du stehst für ein ganz tolles Thema, was aus meiner Sicht total unterschätzt wird. Gerade wenn man von morgens bis abends über die rationale Seite von Media und Marketing denkt. Du stehst für mich wie kein anderer für das Thema Innovation und Innovationsmanagement oder Innovationsschöpfung, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber bevor wir gleich in diese super spannende Thema einsteigen. Bitte stell dich doch kurz einmal selbst vor.
Ja, mache ich super gerne. Erstmal danke für die Lorbeeren. Ne? Also ich fühle mich leicht unter Druck. Ne? Also hoffe, dass ich das die nächsten 45 Minuten auch dann einhalten kann.
Ganz bestimmt.
Ne? Also mein Name ist Rupert. Ich bin Co-Gründer von Disruptive.com und wir sind eine Plattform für disruptive Innovation. Also wir helfen Unternehmen, ihren Status quo eben zu hinterfragen, sich von anderen Industrien in den Lösungsideen inspirieren zu lassen, um einfach in der eigenen Branche einfach völlig neue Standards zu setzen. Das ist so unsere Grundidee. Und das machen wir für verschiedenste Themen. Na, also wir arbeiten mit Unternehmen an völlig neuen digitalen Services, Produkten, aber auch Geschäftsmodellen, aber auch im kommunikativen Bereich an neuen Kommunikationsideen, Kampagnen. Und unser Ziel ist halt echt immer mehr auf Differenzierung, mehr klarer und deutlicher herauszustellen, was macht uns eigentlich anders von anderen Unternehmen. Und was macht uns so besonders? Weil wir glauben, dass in ganz vielen Branchen ein unglaublicher Konformismus herrscht. Ne? Alle machen irgendwie das Gleiche, gucken sich bei der Konkurrenz ab und am Ende des Abends tut eine ganze Branche zu einem Einheitsbrei irgendwie verwischen und Kunden wissen eigentlich gar nicht mehr, warum sie zur Firma A, X oder Y gehen sollen. Und da helfen wir halt, neue Wege zu gehen.
Sehr gut. Ich kenne dich ja schon ein bisschen, ich kenne auch deine Arbeit und weiß dich auch sehr zu schätzen. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du so ein paar Situationen oder ein paar Kundennamen nennen, wo ihr unterstützt?
Ja, kann ich gerne sagen. Also wir arbeiten unter anderem für Unternehmen wie eben Freenet. Wir haben eben für Unternehmen wie die Otto-Gruppe arbeiten wir. Aber auch mittelständische Unternehmen wie beispielsweise Kind Hörgeräte. Wir haben in der Vergangenheit für Tom Taylor gearbeitet oder eben auch eben für Lidl. Und also sind so, wenn du so willst, bei den deutschen Unternehmen so in der A-Liga unterwegs.
Cool. Das sind ja durchaus auch viele. Multi-Channel-Unternehmen ist ja schon fast ein Schimpfwort, ne? Aber mehrkalige Unternehmen. Witzig, Kind, zählst du noch zum Mittelstand? Kind ist ja ein Riesenkonzern, ne? Konzern, oder?
Umsatzmäßig? Es kommt ja immer darauf an, was man als Maßstab heranzieht. Sind es die Mitarbeiter? Ist es der Umsatz? Ist es das Filialnetz? Selber bezeichnen sie sich als Mittelständler. Also trauen wir denen einfach mal.
Ja, so total bescheiden. Sehr gut. Die, sag mir, Innovation. Nice to have oder essentiell?
Ich glaube halt, dass es heute echt unglaublich wichtig ist, sich einfach zu differenzieren. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt mal die E-Commerce-Branche nimmst, wir hatten da mal eine witzige Studie gemacht. Ne? Also wir hatten zum Beispiel mal einen Luxus-Online-Shop genommen und haben deren Produktbilder komplett rausgenommen, haben das Logo ausgetauscht und haben statt irgendwie das Logo eben von dem Luxus-Onliner eben von einem billigen Elektronik-Discounter rein. Haben dann im Grunde auch Produktbilder von irgendwelchen Elektronikprodukten rein, haben das dann irgendwelchen Kunden gezeigt und gefragt, was glaubt ihr, was das wohl ist? Und 9 von 10 Unternehmen, Kunden haben gesagt, das ist ganz klar ein Elektronik-Online-Shop. Und was noch viel, viel witziger war, 4 von 10 Kunden haben sogar behauptet, das schon mal bestellt zu haben. Was halt völlig absurd ist, weil den Shop gab es gar nicht. Den Firmennamen gab es gar nicht. Und das Problem ist, dass du heute einfach in einem unglaublichen transparenten Markt unterwegs bin. Es gibt Verfügbarkeitstransparenz, Angebotstransparenz, Sortimentstransparenz,
Preistransparenz.
Ne? Und in diesem Spiel, lass da mal ehrlich sein, da braucht es halt nicht den 10. Händler, der nochmal den gleichen Turnschuh verkauft. So, und die Frage, die wir uns dann eben stellen, wie kann ich mich dann aber trotzdem von all diesen E-Commercern, die alle das Gleiche machen, nachhaltig differenzieren, damit eben die Kunden wieder ein Argument haben, dorthin zu gehen und eben nicht zu den anderen. Und ich glaube halt, wenn du nur guckst, was alle anderen machen, dann wird diese Austauschbarkeit umso heftiger, weil alle voneinander abgucken und da irgendwie neue Wege zu gehen, ich glaube, das ist dann ein absolutes Muss und da hilft halt eben innovative Methoden, Lösungsansätze, Vorgehensweise, um eben genau das eben hier rauszuarbeiten.
Unser Freund Alexander Graf, Alex Graf, der hat ja sogar diesen Claim für sich besetzt, innovate or die, und ich glaube, das Thema Innovation macht auch ganz deutlich, dass es da halt nicht nur um eine fancy Kampagnenidee geht, sondern dass es vielleicht an der Oberfläche auch durchaus bei der Kampagnenidee sein kann, aber dass es im Grunde bis zu dem Kern des Geschäftsmodells reingreifen kann, richtig?
Also ich glaube, es gibt ja die Amerikaner haben einen schlauen Spruch, die sagen, wenn du versuchst, wie die New York Yankees zu spielen, dann wirst du immer gegen die New York Yankees verlieren. Na, und ich meine, Amazon ist das gleiche Spiel und wenn du dir heute den Markt anguckst, den deutschen E-Commerce-Markt, dann greift Amazon 50% des Wachstums ab. Mhm. Und da muss ich mir ja schon überlegen, was kann ich dann anders machen als ein Amazon? Ja. Wie kriegen wir von diesem 50% Wachstum, was die sich jedes Jahr krallen, wieder was zurück und teilen das diverse auf dem Markt auf? So, und ich glaube, da muss halt klar sein, ich muss es halt anders aufziehen. Und dadurch, dass jetzt der E-Commerce-Markt eigentlich im Grunde ein sehr standardisierter Markt sind, das heißt, alle haben im Grunde ihre Warenkategorien, die sie schön oben in der Leiste anbieten, dann haben sie ihre Subkategorien, dann haben sie schön ihre Produktlisten, wo sie ihre Standardfotos und Standardbeschreibungen haben, schlimmsten Fall noch von den Herstellern selber, damit es noch viel austauschbarer sind. Und da musst du halt dann irgendwie gucken, wie du dann einfach neue Wege gehen kannst, weil dieser Weg wird in Perfektion von einem Amazon eben gespielt. Und wenn du da irgendwie nicht anders rankommst, dann holen die sich halt irgendwann mal 80% des kompletten Wachstums und nicht nur noch 50%. Bloß was wir halt auch merken, immer dann, wenn irgendwie eine Branche von der Plattformökonomie erfasst wird, dann hat das alte Geschäftsmodell die Tendenz, eben gegen eine 0%-Marge zu laufen.
Genau, die Marge geht als nächstes kaputt. Ne?
Ja, das ist so, das ist halt so das Kernproblem. Also zum Beispiel in Amazon, ne? Heute denkt ja zum Beispiel der Handel, dass ja Gewinn nichts anderes ist als Verkaufspreis minus meinen Kosten. Und mit den Rest, den ich dann irgendwie habe, damit finanziere ich den ganzen Laden. Und Amazon macht das natürlich auch. Nur on top beginnen die halt ihre komplette Web-Hosting-Infrastruktur an dritte Unternehmen weiter zu vermieten und all den Umsatz, den sie generieren, den brechen sie auf pro Kunde um und es erlaubt es ihnen halt 10 Euro mehr auszugeben als die Konkurrenz. Dann haben sie begonnen, ihre ganzen Fulfillment-Systeme wieder an andere Unternehmen weiter zu vermieten und es erlaubt ihnen halt wieder 10 Euro mehr auszugeben als die Konkurrenz. Dasselbe mit eben den Prime-Mitgliedsbeiträgen, mit Kampagnen, die sie auf ihrer Plattform zulassen, um auch Traffic zu monetarisieren, den nicht konvertiert. Und als ich vor 10 Jahren noch bei der Otto-Gruppe gearbeitet habe, war das möglich, halt bei Kampf um den gleichen Kunden, bei dem gleichen Produkt, mit 50 Euro Online-Marketing-Budget anzutreten gegen eine Konkurrenz, die auch 50 Euro zur Verfügung hatte. Nur heute trittst du als E-Commerce-Player gegen einen Amazon an, das 90 Euro pro Kunde ausgeben kann. Und in den nächsten 5 Jahren trittst du halt nicht mehr gegen 90 Euro an, sondern gegen 180 Euro. So, und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie gehe ich dagegen vor? So, und die Standardwege helfen da nicht weiter, sondern ich brauche da neue Lösungen.
Ich verstehe dein Argument total gut. Also gerade so zum Thema Plattformökonomie ist ja hier in diesem Podcast schon oft gesprochen, wird auch noch weiterhin gesprochen werden, weil es ja, glaube ich, der zentrale Paradigmenwechsel ist, wenn man dieses Vorher, Jetzt und auch das zukünftige Arbeiten von Marken, von Händlern und die Schlacht um den Endkunden betrachten wird. Und ganz nebenbei nochmal, es ist ja nicht nur die Zusatzeinnahmen, die ein Amazon hat, die der normale 0,15 E-Commercer nicht hat, sondern sie kommen ja auch mit einer deutlich schlankeren Kostenstruktur und auch mit einem schlankeren Deckungsbeitragsziel um die Ecke, gerade am Anfang. Ne? Also das macht es ja noch schwerer für die Konkurrenz.
Ja, und das ist ja nur die Business-Seite. Ne? Also die Kundenseite kommt ja on top noch, dass du dich halt irgendwann beginnst, in diesem Ökosystem halt zu verhangen. Ne? Du beginnst dann irgendwann nur noch Filme über Amazon anzugucken, dann beginnst du irgendwie Musik eben über Amazon zu hören. Und da liegt halt so ein Kern damit, das heißt, der Differenzierungsbringer ist heute nicht mehr Sortiment oder meinetwegen die Infrastruktur dahinter, sondern es ist eher ein Hygienefaktor, sondern das, was heute Leute einfach bindet, sind Services. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal Apple nimmst, ne? Also als das iPhone gelauncht, war ja so das Plakativste, was es wirklich toll und besonders gemacht hat, diese unglaublich geniale Bedienung, diese Multitouch-Gesten und so weiter und so fort. Das kann aber heute jedes absolute Standard-Smartphone. Ne? Also egal, ob es nur 200 Euro kann, diese Art der Bedienung kann jedes Telefon. Das heißt, Features oder einzelne Funktionen sind keine dauerhafte Differenzierungsbringer, sondern aber der Grund, warum nach wie vor alle im Apple-Ökosystem bleiben, ist, weil du on top halt 1.000 Euro mindestens über 10 Jahre, das habe ich schon, für Apps ausgegeben hast. Da hast du nochmal 500 Euro für irgendwelche Videos gegeben, ausgegeben. So, und das alles zusammen spielt halt, dass die Wechselkosten zu einem Android, zum Beispiel bei mir, die sind halt locker über 2.000 Euro. Das heißt, Android müsste mir schon ein Angebot von, im Wert von über 2.000 Euro geben, damit ich in die Idee komme, zu wechseln.
Plus den ganzen Hassel, den du dann hast.
Ne? Und den ganzen Hassel.
Hast, oder die ganzen Bilder zu konvertieren.
Also da gibt es ja auch ein wissenschaftliches Phänomen. Wenn du zum Beispiel ein gewisses Zeitinvest in die Einrichtung von etwas reinbringst, dann bleibst du mit viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit einfach dort. Weil erstens, sonst würde es ja bedeuten, dass die erste Zeit Zeitverschwendung war. Und natürlich macht niemand Zeitverschwendung. Ne? Und das Zweite ist, es ist ja oftmals so ein Hassel, dass du einfach keinen Bock hast, das nochmal zu machen. Also wenn du mehr oder weniger mal Alexa eingerichtet hast, dann gehst du nicht mehr zu Google Home oder Siri, ne? Dann bist du einfach da weg.
So. Ja, es sei denn, die Switching-Kosten sind so marginal, dass ich bereit bin, das Alte wegzuschmeißen. Also bei mir zum Beispiel wäre durch die Innovation von Streaming-Musik habe ich meine erste legale digitale Musiksammlung halt schon verlassen. Ne? Also meine iTunes-Mediathek, die gibt es noch irgendwo, aber die wird nicht mehr angesteuert. Seit ich Spotify habe, ist das so convenient, dass ich mir über meine iTunes, meine gekaufte iTunes, meinen Besitz eigentlich keine Gedanken mehr mache. Aber das kann ja in Das ist ja durchaus denkbar, aber das sind dann vermutlich auch größere Innovationssprünge, richtig?
Aber das ist ein super Beispiel, weil eben Streaming halt genauso ein innovativer Ansatz ist, der den Kern ja gleich belässt. Das heißt, es geht immer noch um Musik hören, aber das Format hat sich geändert.
Genau.
So, und das ist mein Problem, dass ich draußen mit ganz vielen Playern am Markt habe, die krallen sich zu sehr an Formaten fest. Wie ähnlich wie ein Apple sich an der Multitouch-Geste hätte festhalten können. Haben sie aber nicht. Ja. Also wenn du zum Beispiel ein Talia nimmst, dann definieren die sich viel zu sehr über das Buch. Aber das ist halt Quatsch. Sondern du musst halt gucken, dass es eigentlich um Lesen geht oder Wissensvermittlung. Ne? Und wenn du das für dich als Ziel definierst, dann kommst du halt auch auf andere Ideen und andere Gedanken. Weil wenn es um Lesen geht, dann überlegst du dir halt voll immer, wie können wir Lesen neu erfinden, wie können wir es weiterdenken. Und dann wäre vielleicht ein Talia gewesen, die vielleicht das Thema E-Book als erstes auf die Straße gebracht haben. Aber weil sich zum Beispiel auch ein Blockbuster mehr an dem Format DVD festhält oder Videokassette und weniger an das Thema Film und Entertainment, beginnen halt dann irgendwann mal gewisse Themen halt auszustellen, weil sie halt durch neue innovative Wege abgelöst werden.
Ja, guter Punkt. So, jetzt also ich glaube, jetzt hat der Letzte verstanden und die Letzte verstanden, warum Innovation so super erfolgskritisch ist auf der einen Seite oder weil auch das Unterlassen von Innovationen oder wie sagt man, Innovationsschöpfung sehr wahrscheinlich auch sagen wir mal, zum Verderben führen kann. Gerade in Märkten, wo alles vergleichbar ist, alles rational, alles gleich. Du hast es schon gesagt, ne? Ist ja auch nicht nur im E-Commerce so, ist ja genauso bei meinem Stromvertrag so, ist bei meiner Kreditkarte so, ist bei you name it so.
Automobilindustrie, ne? Auch da.
Stimmt, guter Punkt. Ja.
Ist auch sehr differenzierend, ne? 120 PS, 140 PS, 160 PS. Am Ende des Abends ist heute Marke, Design, was vielleicht differenzierend ist, Fahrgefühl, vielleicht noch ein Ticken.
Ja, oder sagen wir mal so das alte Tesla-Beispiel, ne? Software mit Rädern oder Räder mit Software, ne?
Das ist ein neues Spiel, was da reingebracht wird.
Nimm mir doch mal, egal ob jetzt E-Commerce oder sonstige Beispiele aus dem eher Direct-to-Consumer Umfeld, so irgendwas, worunter ich mir so diese Innovationsschöpfung vorstellen kann, um so ein bisschen ins Arbeiten zu kommen. Ne? Weil ich stelle mir vor, ich bin jetzt der CMO eines einer Herstellermarke, die auch Direct-to-Consumer macht. Oder ich bin vielleicht ein Händler mit, egal ob Eigenmarken oder Fremdmarken, der schon irgendwie in den 2010ern unterwegs war und ich unterstelle, ich weiß jetzt nicht, wie groß die Lebenszyklen sind, wie lang die Lebenszyklen sind, aber ich stelle mal vor, irgendwann, wenn ich zu alt werde, wird es gefährlich, richtig? So, was sind so die häufigsten Situationen, wo dann Innovation greifbar wird, um so ein bisschen vom Abstrakten ins Greifbare zu kommen?
Ich glaube, das, was man verstehen muss, dass Innovation selten aus dem eigenen Markt kommt, sondern dass er immer aus anderen Industrien rübergetragen wird. Na, das ist so der größte Punkt. Wir haben ja vorhin gerade Automobilhersteller und Marken gemeint. Ne? Ist ja auch in Deutschland ein Riesenthema, weil unsere Schlüsselindustrie jede Innovation, die dort heute stattfindet, hatte ihren Ursprung eigentlich aus einer völlig anderen Branche. Also,
ja.
Na, ob du Machine Learning nimmst, was eigentlich aus der Softwareindustrie kommt, das heute die Grundvoraussetzung ist, dass wir über autonomes Fahren nachdenken. Mhm. Ob es die Akkutechnologie ist, die irgendwie eigentlich aus der PC- und der Smartphone-Branche kommt, die heute die Grundvoraussetzung ist, dass wir über Elektromobilität nachdenken. Mhm. Echtzeit-Updates, die aus der Mobile-App-Branche kommen, die eigentlich heute die Voraussetzung sind, dass wir auch Autos nach dem Kauf gegen Software updaten oder gegen Geld auch upgraden können. Mhm. Und es ist nie eine Sache, die einen Markt umkippt, sondern es sind immer mehrere Lösungen. Ne? Mhm. Wenn du heute die Autoindustrie nimmst, nur Elektromobilität, da würden die nicht ins Schwitzen kommen. Dann würden sie sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie deinen Motor austauschen, müssen uns da irgendwie reinfuchsen. Mhm. Alles, aber am Ende des Abends alles machbar. Sondern es ist ein Bündel dieser Veränderung, dass gleichzeitig dass, Software mehr im Mittelpunkt steht, dass neue Technologien ins Spiel kommen, wie autonomes Fahren, dass wir über neue Arten des Fahrens nachdenken. Mhm. Und es ist die Summe der Innovationen, die dann immer dazu führen, dass sich Dinge grundlegend ändern.
Also nie singulär, sondern das Zusammentreffen von mehreren Sachen, die einfach ein besseres Nutzung oder eine höhere Nutzerattraktivität.
Ich habe es noch nie erlebt oder gesehen, dass sich ein großes Problem oder eine Herausforderung mit einer einzigen Lösung lösen lässt, sondern es ist immer ein Bündel an Lösungen. Mhm. Also wir haben zum Beispiel mal für eine große Baumarktkette, da ging es darum, einen neuen digitalen Service zu etablieren, wie das Thema eben Gartenpflegeplaner. Und da war eben die Sache, was zeichnet dann das Thema aus? Ne? Und dann musst du es halt in kleinere Teilprobleme zerlegen. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite musst du zum Beispiel das Thema Aufwand deutlich machen. Mhm. Also wie viel Aufwand ist so ein Pflegeplan? Dann geht es um das Thema Wissen. Also welchen Wissensstand hat ein Kunde schon? Ist das ein ABC-Schütze oder ist das ein Profi? Dann geht es darum eben über Anleitungen. Wie tue ich das so Schritt für Schritt mäßig irgendwie klar und deutlich machen, wie dieser Plan anzuwenden? Sondern am Ende hast du einfach 6, 7, 8 Säulen, die du angehen musst. Mhm. So, und am Ende des Abends, wenn du da wirklich ein großartiges digitales Produkt launchen willst, brauchst du 6, 7 Lösungsansätze, die du dann so zusammenführst, dass es wie eine ganzheitliche Produkterfahrung wird. Das ist eigentlich die Krux, das verstehen viele nicht, dass du eigentlich an mehreren Themen gleichzeitig arbeiten musst und dass die aufeinander aufbauen.
Kann ich das dann von hinten ingenieren? Also kann ich dann praktisch von einem Zielbild kommen, überlegen, welche Komponenten ich dafür einsetzen muss? Ist das der Weg?
Musst du, meiner Meinung nach. Weil du wirst nie alle Themen auf einen Schlag lösen können. Sondern nehmen wir mal an, wir haben eine Herausforderung in 8 kleinere Teilprobleme zerlegt. Und dann können wir sagen, okay, von den 8 können wir 3 direkt lösen. Weil da haben wir schon die Technologie, da haben wir schon die Kompetenzen im Haus. Da haben wir vielleicht sogar auch schon die Informationen. So. Können wir direkt angehen. Thema 5 und 6, da müssen wir ein bisschen hindeichseln. Da fehlen uns noch ein paar Dinge. Das trauen wir uns aber zu, in 5 bis 6 Monaten hinzukriegen. Und die Thema 7 und 8 ist echt intensiv, da müssen wir an die Substanz ran, das trauen wir uns eher zu, in 2 bis 3 Jahren ranzugehen. Aber das ist völlig normal, das ist sogar sehr, sehr gut, weil du dann nie die Organisation überforderst, weil du alles gleichzeitig versuchst zu machen, sondern du hast das Zielbild, du weißt, wo du in 3 Jahren stehen möchtest, das tust du in kleinere Scheiben zerlegen und von dem Zielbild, was wir erreichen möchten, können wir Schritt 1 und 2 heute schon machen und das wollen wir in den nächsten 3 Monaten angehen. Und trotzdem ist immer klar, in welche Richtung wir trotzdem gehen.
Innovationen können, also wie du schon gesagt hast, es können ganz viel sein. Ich stelle mir jetzt so gerade die Mikroökonomie, also die eigentlich die Politik im Unternehmen vor.
Ja.
So, dann denke ich, okay, das erlebe ich oft, dass auf der 1:1 Ebene die Manager, Managerinnen mir sagen, boah, mir ist schon klar, dass wir hier eigentlich nichts, also wir machen kaum irgendwas besser als unser führender Wettbewerber, aber viele schlechter und insbesondere dieser branchenübergreifende Vergleich, dass sie ganz viel, alle sehen dann auch immer die Hürden und es gibt ja jede Menge Gründe, irgendwas nicht zu tun. Ich frage mich, wie dann so eine Initiative überhaupt erstmal ins Rollen kommt oder gar nicht ins Rollen, erstmal auf den Tisch. Also was ist sozusagen die Stunde Null, damit aus diesem vielleicht so ein bisschen verdeckten Gefühl, dass man mehr für Innovation tun müsste, es zu einem Plan kommt, so einem Konzept und dann am Ende gar noch eine Umsetzung. Das ist vermutlich dann die nächste große Hürde, dass dann aus den Plänen dann oft nicht ausreichend umgesetzt wird.
Vor 5 Jahren, also so was wir operativ merken, vor 5 Jahren wäre das ein Riesenthema gewesen, was du gerade beschreibst. Mhm. Aber mittlerweile ist einfach der Fortschritt des Wandels so heftig und bei den vielen Unternehmen so dermaßen spürbar, dass du das Thema tatsächlich eigentlich wir praktisch kaum noch haben, sondern weil die Kundenloyalität nimmt ab, die KPIs laufen an vielen Stellen blutrot, alle Geschäftsmodelle, die funktionieren nicht mehr, du merkst es an allen möglichen Enden. Das heißt also, diese Sensibilität, dass Dinge nicht ewig so weitermachen können, wie wir es die letzten 20, 30 Jahren, die ist unfassbar hoch mittlerweile. Das ist auch in den Geschäftsetagen angekommen. Die Wege, wie man das angehen kann, da ist bei ganz vielen Unternehmen noch brachliegendes Plant, aber dieser Erkenntnisgewinn, der ist ziemlich stark mittlerweile da, das merken wir überall.
Aber ist es nicht dann oft schon zu spät, weil so ein Effekt dann auch ist, wenn man verstanden hat, dass man jetzt Innovationen braucht und schon alle Ampeln auf Rot sind, dass ich dann in diese offensichtlichste Innovators-Dilemma-Falle reinlaufe, dass dann die Kosten und die Aussichten auf zukünftige Erträge nicht mehr so attraktiv sind wie die des Ursprungssystems.
Das Problem bei dem Thema ist, wir haben es in Deutschland ein Ticken verlernt, dass auch Unternehmen hops gehen können. Na, und ich finde, ja, es gibt...
Sag das mal den Karstadt-Quelle. Karstadt-Quelle gibt es gar nicht mehr. Den Arcandos.
Aber wir retten auch ganz viele. Die Karstadt geht. Wir versuchen ganz viele Unternehmen auch zu retten. Jetzt wir im Grunde Insolvenzrecht, haben wir mehr oder weniger ausgesetzt. Wir müssen es erst wieder im nächsten Jahr wird es angewendet, was natürlich auch so die Gefahr ist, dass gesunde Leute oder Player eben damit reingerissen weil sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eigentlich schon längst nicht mehr solvent sind. Und ich glaube, dass die wichtigste Aufgabe, die wir heute als Volkswirtschaft haben, nicht so sehr schauen, wie können wir den kompletten Mittelstand, den wir heute haben und die Konzerne haben, rüberretten ins neue Zeitalter, sondern wie schaffen wir jetzt neue, digital gegründete, nach neuen Grundprinzipien geschaffene Unternehmen aufzubauen, ein digitaler Mittelstand, der mehr oder weniger dann einspringt, wenn andere Unternehmen irgendwann mal halt einfach es vielleicht diesen Wandel nicht mehr hinkriegen.
Ja, ich finde das eine total gute Zusammenfassung, dass wir nicht genügend hops gehen lassen, weil das ja auch die Konsequenz des Unterlassens von Innovation und Weiterentwicklung, egal ob das eher Sprünge sind oder ob das eine organische Innovation ist, das wird dann im Grunde alles zugekleistert und es rächt sich dann am Ende dann doch halt nur mit einem gewissen Zeitversatz.
Ne? Es bindet halt auch volkswirtschaftliche Ressourcen, Leute, schlaue Köpfe, Geld, Zeit, Aufwand. Was mir halt immer mitspielt und was ich halt immer extrem finde, ist, dass diejenigen, die es halt eigentlich verantwortlich sind, dass es eben so hart zum Bruch kommt oder gegen die Wand gefahren sind, das sind diejenigen, die in der Regel leicht fallen, die einen Fallschirm haben, die monetär abgesichert sind und schnell einen neuen Job finden und die es halt nicht so einfach und schnell einen neuen Job finden, die trifft es halt dann besonders hart. Ne? Das ist sozusagen das Unfaire an diesem ganzen Spiel. Aber da müssen wir halt gucken, dass wir als Sozialstaat genau die Leute halt eben auffangen und eher die zur Verantwortung ziehen, die eben dafür irgendwie den ganzen Laden in die Wand gefahren
haben. Okay, das verstehe ich. Das ist aber, glaube ich, auch ein Managementproblem. Das ist auch ein Problem, was Management und Gesellschaft da miteinander haben, ne? Weil Management hat tendenziell, ich verallgemeiner jetzt wieder, ein kurzfristigeres Interesse oder eine kurzfristige Incentivierung, während die Gesellschafter mindestens den Erhalt ihrer Assets wollen und natürlich auch die Wertentwicklung ihrer Unternehmen wollen. So. Und jetzt, ich habe das auch am eigenen Leib erfahren, als ich sozusagen noch eher kurzfristig incentivierter Manager war, da habe ich natürlich nichts gemacht, wo diese Risiko-Rendite-Korrelation nicht innerhalb meiner Bemessungsfrist irgendwie eingetreten wäre, würde ich doch nicht tun. Aber ist ja von außen erkennbar. Ne? Also ich frage mich so rückwärts ingeniert. Ne? Wenn ich glaube so ungefähr die Erfindung von Amazon Prime, was vermutlich eine der größeren, bahnbrechenderen Erfindungen von Amazon gerade in der Anfangsphase war oder immer noch ist, die ist fast zeitgleich mit dem Ableben von der eben schon zitierten Karstadt-Quelle, also von der alten, muss sagen, von der Arcando, also von der versandhandelsdominierten Versandhandelswelt. Ne? Und ich weiß nicht, ob du damals auch schon bei der Otto Group warst, aber ich weiß noch, wie bei Otto, wo dann im Grunde die Trendkurven ja auch schon echt rückläufig waren, wie die gefeiert haben, als die Quelle pleite gegangen ist. Ne? Wird heute keiner, ich weiß nicht, ob das heute so alle zugeben würden, aber auf dem Versandhandelskongress musstest du jetzt nicht diejenigen suchen, die sich gefreut haben, weil auf einmal die Zahlen wieder hochgingen. So, und ich dachte immer, Mensch, aber das Problem ist doch nicht weg. Also dieser alte, traditionelle Versandhandel, wie wir sie in den späten 2000er Jahren noch hatten, der war doch dem Untergang geweiht, das war doch klar.
Das Problem ist, was wir halt immer wieder setzen, dass kurzfristig bestimmte Entwicklungen überschätzt werden und langfristig unterschätzt. Ne? Also sagen wir mal so, der E-Commerce-Wandel ist kurzfristig überschätzt worden. Wir dachten so, ne, das wird jetzt alles in kurzer Zeit ersetzen. Das kam da nicht so. Langfristig wurde aber unterschätzt, weil jetzt merken wir so, was für Auswirkungen der eigentlich hat. Ja. Und mein Problem ist immer, wenn wir da eben gerade mit Traditionsunternehmen sprechen, und ich finde, gerade Traditionsunternehmen müssen wir härter ins Gericht gehen, weil es bei denen umso schader wäre, wenn sie verschwinden. Aber und deswegen muss man da umso pickiger sein, genauso bei einem Otto. Was mir immer fehlt ist, am Anfang kriegen die neuen Player immer nur Häme. Dann werden sie ausgelacht, dann irgendwann mal kommt dieser Kipppunkt, weil man sagt, oh, die werden doch nicht verschwinden, oh, die machen ja doch plötzlich Gewinne. Und dann irgendwann mal wird nur noch geweint. Ne? Also es gibt sozusagen, und dann wird gesagt, ja, die haben es ja viel leichter, konnten alles von der grünen Wiese machen. Und dann wird
nach einer Regulierung gerufen.
Und dann wird nach Regulierung und dann hatten die viel mehr Investorengeld. Und mir fehlt halt immer so, da gibt es keine Erkenntnis in diesem Spielraum von Häme zu heulen. Ne? Und das im Grunde fast nahtlos. Und da liegt so einfach das Problem, dass viele Unternehmen da einfach nicht bereit sind, einfach mitzugehen. Und sie legen dann die Messlatte so hoch, dass die neue Konkurrenz erstmal beweisen muss, dass sie skalieren kann. Die muss ja erstmal beweisen, dass sie Gewinne machen können. Nur sind die Kriterien, die oftmals als Maßstab herangezogen werden, so hoch. Wenn die alle erfüllt werden, dann haben sie ja einen ersetzt. Und das hast du jetzt auch in der Autoindustrie ja auch gesehen mit Tesla. Und da musst du halt Unternehmen früh genug halt aufwecken zu sagen, ich muss eigentlich heute schon früh genug schauen, was passiert in anderen Branchen. Ich muss das früh genug antizipieren. Was bedeutet das eigentlich für meine Industrie? Und ich muss da schon Lösungen heute vorwegnehmen, damit, wenn es dann soweit kommt, ich dann halt schon fertig bin. Da muss der Plan schon in der Schublade sein. Ne? Also wenn du heute den Wettbewerb hast, irgendwie zwischen meinetwegen Elektromobilität und Brennstoffzelle, dann muss man halt sagen, Elektromobilität ist schon längst aus dem Bahnhof gefahren, fahrt 200 km/h Sachen durch die Ortschaft, ne, und die Brennstoffzelle ist noch am Bahnhof und sagt so, an welches Gleis müssen wir hin. Und ne, also heute gibt es 7000 verkaufte Brennstoffzellenautos, es gibt aber 9 Millionen verkaufte Elektromobilitätsautos. Ne? Und da merkst du halt irgendwie so, genauso ein schönes Beispiel ist beispielsweise IBM. Ne, die hatten ja im Grunde den ganzen Surfermarkt irgendwie eigentlich bestimmt. So, und die waren eigentlich prädestiniert eben für auch das ganze Thema Cloud-Server und so weiter und so fort. Na, aber wollten sie nicht, sondern die haben gesagt, Server können wir.
Stimmt, die haben das ganze Cloud-Geschäft.
Das haben die völlig verpennt. Und die dachten sich so, na, wenn es dann kommt, dann steigen wir einfach ein. Und das ist halt der Paradefehler.
Okay.
Sondern weil du musst im Grunde eigentlich schon vorab deine Lösung am Markt haben, damit, wenn der Markt dann fliegt, du nur noch ins Skalieren gehen musst. Weil das Problem bei IBM war dann, als dann der Markt skaliert ist und sie sind in den Markt reingegangen und haben sozusagen das erste Mal getestet, dann haben sie mehr oder weniger 90 Cent pro Gigabyte verlangen müssen und Amazon war schon bei 10 Cent. Und dann haben sie 2-3 Jahre weiter optimiert und dann waren sie dort bei 30 Cent, nur war dann Amazon bei 4 Cent.
Ja, genau.
Weil die 10 Jahre lang haben kostenlos, ohne zu behelligen, trainieren lassen. Und die haben dann halt im Grunde eine Effizienz an den Tag gelernt, den holst du dann halt nicht mehr ein.
Ja, also dieses too late, too little Phänomen ist ja gerade bei allen Paradigmenwechseln immer so.
Das Traurige ist zum Beispiel BMW, zum Beispiel mit der i-Serie, ne, mit dem i3, die haben ja alles richtig gemacht. Die waren früh genug dran, die hatten ihre Modelle dran, die hatten ihre Produktionsstraßen dran. Und im Grunde den einzigen Fehler, den sie meiner Meinung nach gemacht haben, ist, dass sie dann am Ende des Abends wahrscheinlich zu wenig an das Thema geglaubt haben, als nämlich die ersten Verkaufszahlen von dem i3 nicht so toll waren, haben sie nicht begonnen, es weiterzuentwickeln.
Ja, das ist, ist das so eine klassische Sollbruchstelle, wenn die ersten Anfangserfolge nicht groß genug sind, dass sie dann nicht das richtige Buy-in kriegen?
Das ist ein Riesenthema, weil du am Ende des Abends, wenn nicht sofort der Erfolg da ist, monetär, dann verlieren ganz viele den Glauben und das Interesse.
Ja, das ist total verrückt, aber das ist doch ein Mikromanagement-Problem. Also ich habe das Gleiche mit dem Kaffeekapselnmarkt damals miterlebt. So, da gibt es ja den einen Player, der hat irgendwie 10 Jahre lang investiert, um diese, kann jetzt über die Kapseln, also damals war das ökologische, also das ökologische Bewusstsein noch nicht so groß, aber die Kaffeekapseln, also irgendwie den Grammpreis und den Tassenpreis irgendwie auf spektakuläre 39 Euro Cent zu pumpen, haben sich die Incumbents damals überhaupt nicht vorstellen können. So. Dennoch habe ich dann gesehen, dass die ersten eigenen Gehversuche der Wettbewerber um Nespresso irgendwie kamen, dass sie nach 1 oder 2 Jahren so halbherzige Versuche dann schon wieder gestoppt haben, weil nicht sofort irgendwie die Welt sich gedreht hatte. Ist das, ist Kommt sowas häufiger vor?
Das ist eigentlich schon fast der Standard. Ne? Und ich frage halt immer ganz gerne irgendwelche Geschäftsführer oder Forscher, an welches Thema glaubt ihr so stark, dass ihr trotzdem bereit wärt, selbst 10 Jahre durch eine Verlustzone durchzutragen? Und dann kriegst du eigentlich immer nur oftmals gehende Leere. Also diese Überzeugung von diesen Themen, die findet halt am Markt kaum statt. Und Unternehmen, dadurch, dass sie einfach über Jahrzehnte gelernt haben, ein Thema zu perfektionieren und zu trainieren zu optimieren, dass sie verlernt haben, dass neue Dinge Zeit brauchen, dass du Beharrlichkeit brauchst, dass es unwahrscheinlich ist, dass der erste Schritt sofort klappt. Aber wenn du denkst, das wird der Markt werden, dann musst du halt dranbleiben. So, und ich glaube, dieser Kulturclash, den haben ganz viele Großunternehmen. Ne, sie bemessen im Grunde das Alte, das Neue mit Kriterien des Alten. Ne, wenn du Netflix als meinetwegen klassisches Filmunternehmen bist, dann kann sich das ja gar nicht alles rechnen. Wie 15 Euro pro irgendwie Film, wie soll sich das rechnen? Und in vormals hast du es immer bekommen, erstmal hast du finanziert durch Kinotickets, dann über DVD-Geschäft, dann über Fernseheinnahmen und dann am Ende dann irgendwie noch billige Lizenzen über öffentliches Fernsehen. Ja. So. Und wenn du nach den Kriterien das bemisst, dann macht das alles natürlich keinen Sinn, weil pro Film weniger Umsatz ist. Aber wenn du das auf pro Zuschauer runterbrichst und dann guckst, was sind eigentlich deine Pro-Kopf-Einnahmen pro Zuschauer, na, also die Summe all der Kinozuschauer plus die Summe all der DVD-Käufer plus die Summe aller eben Leute, die öffentlich zuschauen, dann ist das in absoluter Zahl pro Zuschauer immer deutlich weniger, als wenn man beispielsweise ein Netflix hat mit mehreren Milliarden Abonnenten.
Die, das Gegenteil von diesem Durchhalten ist ja auch so eine positive Fehlerkultur. Ne? Also dass ich, wenn ich irgendwann merke, okay, ich erreiche meine Ziele nicht, egal, vielleicht weil meine Anfangshypothese falsch war, meine Exekution nicht gut genug war, dass ich dann nicht gleich alles wieder aufgebe, sondern einfach hingehe, sauber, schonungslos analysiere und danach verbessere und wiederhole. Also das ist ja, glaube ich, Common Sense. Du hast das kulturelle Thema schon angesprochen. So eine Kultur kommt ja nicht von alleine. Mhm. Wer sind denn, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und sage, ich glaube dem Robert, das klingt total plausibel für mich. Wer sind jetzt meine besten Alliierten in einem Unternehmen, um diese Innovation wirklich auf die Straße zu kriegen?
Also, was wir halt einfach merken ist, was halt aufhören muss, ist so Abteilung A gegen Abteilung B. Mhm. Na, also, und dass diese, wir nennen das immer einen negativen Wettbewerb der Ideen. Das heißt, also jeder versucht, sein Thema irgendwie durchzuboxen und über die beschränkte Ressourcen und Budgets, die es gibt, halt irgendwie zu kämpfen. Gleichzeitig hast du das Problem, wenn du dann die Budgets bekommst, brauchst du in der Regel die anderen Abteilungen, das eben umzusetzen. Ne? Sondern das, was du heute eigentlich hinkriegen musst, ist, dass du zu einem Thema Mixteams aufbaust. Na, also wenn wir heute zum Beispiel irgendein Innovationsthema irgendwie nehmen, ne? Also keine Ahnung, ein neues Geschäftsmodell, dann stellen wir immer Mixteams von 8 bis 10 Leuten aus, die aus verschiedensten Abteilungen kommen.
Das heißt, Beispiele, was sind das für Abteilungen?
Also zum Beispiel, wir hatten mal einen, wo wir an neuen digitalen Geschäftsmodellen für einen Logistiker gearbeitet, da hatten wir jemanden aus der Juristerei dabei, da hatten wir jemanden aus der Postfiliale dabei, das war nicht die Post, aber aus einer Filiale, dann hatten wir jemanden aus dem Marketing dabei, aus dem UX, aus der Entwicklung, aus dem Management und aus dem Projektmanagement. So. Weil einfach jede Person durch den eigenen Werdegang zu dem Thema einen anderen Blickwinkel beisteuern kann. Na, und ich habe es einfach schon zu oft erlebt, dass irgendein Controller was in einen Ring reingeschmissen hat und dann irgendwie ein Kreativer gesagt, ach krass, Mann, wusste ich gar nicht, dass man das so auch sehen kann. Aber jetzt, wo du sagst, du hast völlig recht. Und übrigens, ich kann da draußen am Markt irgendwie einen Service, der hat das so und so schon mal gelöst und das wäre doch für uns eigentlich eine Option. So, und sozusagen ein Thema ganzheitlich zu erfassen, weil eine Person kann gar nicht alle Blickwinkel abdenken. Manche denken eher rationaler, manche kreativer, andere mehr in Bilder, andere mehr in Zahlen. Das erlaubt es mir, ein Thema ganzheitlich zu erfassen. Plus, du kannst es dann natürlich auch als strategisches Tool eben einsetzen. Das heißt, wen brauchst du eigentlich später für die Umsetzung und binde dies schon ganz am Anfang vom Projekt ein in der Ideenfindung, weil dann machst du es auch zu ihrem Projekt. Weil wenn Menschen sich in einer Idee oder einer Lösung wiedererkennen, dann wundert man sich manchmal, was dann plötzlich geht. Na, der Controller findet dann doch nochmal irgendwie diese 10.000 extra Budget, um das Ganze umgesetzt werden. Die Juristin, die findet vielleicht doch nochmal diesen einen Paragraphen, wie es vielleicht rechtlich sich doch umsetzen lässt. Also das heißt, menschliche Empathie und Identifikation ist ein unglaublich mächtiges Management-Tool, um mehr Kooperation zwischen Abteilungen zu schaffen und Dinge auf die Straße zu bekriegen. Und da gibt es noch eine Weite von weiteren Clues, wie man das hinkriegen kann.
Okay. Und der Auftakt zu solchen Prozessen, Kannst du sagen, so vielleicht sind das ja so typisch, haben eure zum Beispiel eure Auftraggeber irgendwie, gibt es da ein Muster? Ist das immer der Gesellschafter? Ist das immer die Gesamtgeschäftsleitung? Oder gibt es extra Innovations, es gibt ja so jede Menge Innovationsdepartments und CDOs und jede Menge eher neuere Funktionen, denen man schon irgendwie anmerkt, dass sie vielleicht die Hoffnung ins Unternehmen reintragen sollen, dass Innovation möglich ist?
Also initial ist die Themenfindung entscheidend und die läuft bei uns immer über Management-Ebene, weil am Ende des Abends, da muss es das Commitment geben. Wenn es zum Thema aus der Management-Seite kein Commitment gibt, dann hast du es in der Regel eigentlich immer sehr, sehr schwer. Ja. Und die Themen, wie machen wir die immer ausfindig? Wir gehen immer hin und sagen, okay, was sind eigentlich die Themen, die heute bei euch im Grunde vor euch vor riesigen Herausforderungen stehen, wo ihr noch gar keinen Peil habt, wie man diese angeht und die vor euch richtigen Probleme stellt und ihr noch nicht die Antworten gibt und sammelt diese. Und in der Regel haben alle Unternehmen 10, 20 solcher Themen irgendwo auf dem Tisch. Und von all diesen Themen...
Eben auf dem Tisch oder im Giftschrank, ne?
Also im Giftschrank oder im Tisch, also oder im Mülleimer oder im Safe oder wo auch immer. Ja. Und dann gehen wir immer hin und sagen so, und welche von diesen Themen haben müsstet ihr kurzfristig besonders schnell angehen? Mhm. Na, und dann kriegst du so eine Prioritätenliste.
Also die dringenden Sachen.
Die dringenden Sachen, wo du noch überhaupt gar keinen Peil hast, aber die du jetzt einfach angehen musst, weil es einfach schon zu klar ist, dass es mittel- oder kurzfristig oder langfristig ein Problem wird. Und da kriegst du dann ein hohes Management-Commitment. Okay. Zur Lösung aber dieser Themen brauchst du dann eben die Abteilungen.
Okay. Und das wird dann auch, wie lange dauert so ein Prozess? Also ich weiß, das ist eine doofe Frage, ne? Von bis, aber jetzt nochmal so vom Erwartungsmanagement. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehrere eher Jahre sind, als dass das in wenigen Monaten getan ist.
Die Vorbereitung dauert eine Woche und die Durchführung 2 Tage.
Und okay, die Durchführung, das ist dann für die konzeptionelle Seite?
Das ist die Erarbeitung der Lösungsansätze.
Ja. Wie viel... Wie geht es dann meistens weiter? Also ich könnte mir vorstellen, gerade weil das ja oft Themen sind, es gibt ja einen Grund, warum die eigentlich schon lange bekannt sind, dass sie kritisch sind. Ne? Also ich denke wieder an unsere E-Commerce-Beispiele und trotzdem ewig lang in so einer Art Schockstarre oder irgendwie Kopf-in-Sand-Strategie oder ist ja keine Strategie, in so einem Verhalten verblieben ist. Und das könnte ich mir vorstellen, dass nach so einem schicken Workshop, alle waren dann in fancy Räumen, sind raus, cross-funktional, hast du alle schon gesagt, hohes Buy-in von allen, aber die Schmerzen und die Unsicherheit gehen ja nicht weg. Was kann ich dann tun, damit dann auch über diese Brücke der Hoffnung auch wirklich geschritten wird?
Also 2 Dinge kann man machen. Erstens, wir sagen, das ist eine transparente Herleitung der Lösung. Ne? Niemand setzt eine Lösung um, weil du sie gemacht hast. Ne? Da kannst du noch so intelligent, noch so sympathisch sein, viel zu unsicher. Und niemand macht irgendwie die Lösung, was einem unter die Dusche kam, weil man was geraucht hat oder auf der Toilette saß. Ja. Sondern man muss nachvollziehen, woher kommt diese Lösung. Und deswegen sagen wir immer, okay, es ist essentiell wichtig, bei der Lösung klar zu kommen, was ist genau das Problem, das Grundproblem draußen, damit wir, wenn wir etwas launchen, auf jeden Fall Marktrelevanz haben. Dann gehen wir in andere Branchen und gucken, wer hat dieses Problem schon mal schlau auf eine innovative Art und Weise gelöst, damit wir nur Erfolgsprinzipien aufgreifen, die heute schon am Markt funktionieren. Wie könnten wir das adaptieren und interpretieren, so dass es für uns funktioniert? Und wie können wir das in einem ersten realistischen Click-Dummy oder Scribbles so runterbrechen, dass wir mal eine realistische Nutzungssituation durchspielen, wie das im Detail aussehen kann? So gehst du ans Management und dann kannst du im Grunde mehr oder weniger das eben so aufbereiten, dass die nachvollziehen können, wie du drauf kamst. Und du kannst die KPIs der Lösungsansätze, die du heranziehst, dann direkt nutzen, um Sicherheit zu geben, für deine Lösung. Also zum Beispiel einmal für einen großen Logistiker, eben da ging es darum, eine neue App zu machen, eben für die Zusteller, damit die weniger Zeit eben verlieren bei der Zustellung. Und dort haben wir uns zum Beispiel von 3, 4 Erfolgsprinzipien aus anderen Branchen inspiriert, also unter anderem von einem Taskmanager. Und das haben wir immer aufgesetzt, das sind die Prinzipien, so wollen wir das zusammenknüpfen, um eine ganzheitliche Produkterfüllung, so sieht die Lösung aus. Und dann hieß es auch, sieht toll aus, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wird das wirklich funktionieren, weil unsere Zusteller schon speziell als Publikum. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, Sie haben ja gesehen, wir haben ja die Erfolgsprinzipien von eben Things 3 benutzt und Things 3 hat eine Marktbewertung draußen am Markt von 10 Milliarden. Das benutzen jeden Tag 100 Millionen Nutzer, hat im App Store 4,8 Sterne im Durchschnitt bei über 5000 Bewertungen und unter anderem ein Hauptteil dieser Bewertungen zahlt darauf ein, dass das Ding so simpel und so intuitiv zu benutzen ist. Und wer sind wir? Dass wir es hinkriegen als ein Player, der seit 5 Jahren nichts anders macht, es noch intuitiver und einfacher zu bekommen. So kriegst du Lösungen durch und Sicherheit für diese Lösungen im Nachgang, damit es wirklich umgesetzt ist, Was du nicht machen darfst, ist, diese Lösung komplett 1:1 umzusetzen, sondern du nimmst nur einen kleinen Teilaspekt. Mhm. Und den tust du in 1 oder 2 Wochen direkt mal live schalten, in einem AB-Test messen und dann eben tracken und kriegst damit auch wieder Sicherheit für die eigene Lösung. Also wir haben zum Beispiel für einen Mittelständler aus eben Hamburg, da ging es um E-Commerce-Unternehmen, da ging es darum, die Art, wie man filtert, neu zu erfinden. Mhm. Und da haben wir nur einen kleinen Teilaspekt rausgenommen von dieser ganzen Lösung. Und als wir das gelauncht haben, ist die Filterquote um 20% gestiegen. Mhm. Nur ein kleiner Teilaspekt. Mhm. So, und dann fallen ganz viele Bäume. Dann denkt sich der UX-Designer, wow, das haben wir nur in 2 Tagen erarbeitet. Früher hatte ich für sowas 2 Monate bekommen. Mhm. Was könnte ich eigentlich erreichen in den 2 Monaten, wo ich normalerweise verplempert habe. Das Management hat ein bisschen braucht. Mit dieser kleinen Initiative haben wir 20% mehr Interaktionsquote bekommen. Vielleicht sind unsere Ziele gar nicht so ambitioniert, wie wir dachten. Vielleicht geht da noch viel, viel mehr. Und dann kriegst du auf der operativen Seite die Sicherheit, dass wir diese Lösung wirklich in den operativen Betrieb reinschicken sollten.
Das finde ich super plausibel hergeleitet und du hast also im Grunde auch meine Frage schon beantwortet, die bei der Problemanalyse und also auch bei der Lösungshypothese, hätte ich dich fragen wollen, geht ihr da irgendwie mit qualitativen Kriterien an oder mit quantitativen und das ist dann schon beantwortet, dass ihr mir beides macht. Ne? Also der Uplift ist ja eine quantitative, die Bewertung ist ja auch eher sehr stark quantitativ gedrückt, aber die qualitative Variante ist ja das, was ich danach dann auch verproben kann. Ne? Also ich habe so immer so 2 Arten von Auftraggeber als Extreme in meinem Kopf. Das eine sind so meine Private Equity Freunde, die glauben nichts, solange sie es nicht einmal in einer fancy Excel oder irgendeinem BI-Tool simuliert haben, und meine eher kreativen, qualitativ orientierten Leute, das sind so die alle, die dichter an der Marke, im Fashion-Bereich aufgebaut sind, die haben ihre eigenen Nutzungshypothesen, im Grunde eine Sammlung von Panel of Ones, die alle in ihrer gleichen Filterblase sind und die machen sich so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf die Welt, wie sie ihnen gefällt, aber das ist dann vollkommen entkoppelt von der quantitativen
Dimension. Ich glaube halt einfach, und dann braucht man sich einfach nichts vormachen, da, wo die Entscheidung getroffen wird, da wird Business gesprochen. Mhm. Business. Mhm. Und wenn ich Designer bin, dann brauche ich nicht Designisch sprechen. Und wenn ich Controller bin, nicht controllisch oder projektisch, sondern muss ich halt Business sprechen. Also ich muss meine Idee so übersetzen, dass es in der Business-Sprache halt einfach funktioniert. Wenn ich das halt nicht hinkriege und ich mir vornehme, na, alle wollen immer den anderen das beibringen, wie man selber tickt. Mhm. Und nehmen wir mal an, ich bin Designer, ich bringe wirklich meinem Geschäftsführer bei oder Geführerin bei, Design zu verstehen. Mhm. Und dann geht die Person. Und dann kommt die nächste Nulpe. Und dann darf ich dem wieder alles bei A anfangen, wieder beibringen. Das ist doch viel, viel einfacher, wenn ich verstehe, was ist die Sprache, die dort gesprochen wird. Und wir sagen immer, so wie man heute kundenzentriert arbeitet, zum Kunden hinweg, um Lösungen zu haben, die wirklich Leute nutzen wollen, muss man in der Organisation managementzentriert arbeiten. Das heißt, entscheidungsorientiert. Man muss mal klar distillieren, was braucht heute eine Organisation an Inhalten, damit sich hier ein Kasperl in dieser Organisation traut, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben eine Management-Board-Vorlage eben entwickelt, wo wir immer jede Lösung, egal ob sie gelb, grün, rot, rosa, schwarz ist, immer die 8 gleichen Fragen beantwortet. Mhm. Das heißt, also ich kann hier mal kurz abspulen, also was ist konkret das Problem, das wir lösen wollen am Markt, damit, wenn wir es launchen, es wirklich Relevanz hat. Mhm. Das zweite ist, wen kennen wir aus anderen Branchen, die so ein Problem schon mal angegangen sind? Was zeichnet diese Lösungen aus? Mhm. Das dritte ist, was ist unsere Hypothese? Was glauben wir zu erreichen, wenn wir das gelöst und geknackt bekommen? Das dritte ist, wie könnte das adaptiert und interpretiert für uns aussehen? Das fünfte ist, wie könnte das wirklich im Detail realistisch an einem Nutzungssituation aussehen. Sechstens ist, auf welchen Markttrend zahlt es ein, damit wir, wenn wir etwas launchen, nicht irgendwie das schon am Abflauen ist, sondern am Steigflug. Das sechste ist dann, was ist der Business Case dahinter? Also was glauben wir, umsatzseitig oder margenseitig oder was auch immer zu erreichen? Und das letzte ist, was sind eigentlich die 3 KPIs, woran wir messen wollen, ob diese Lösung fliegt oder nicht? Was sind die Kriterien, die wir heranziehen wollen, damit das eben dann funktioniert? Und dann hast du den entscheidenden Vorteil, egal wie die Ausprägung der einzelnen Lösungen ist, das Management hat 8 Kriterien, an denen sie sich orientieren können. Glauben wir eher an das Kundenproblem von Lösung A oder von Lösung C? Glauben wir mehr an den Markttrend von B oder D? Glauben wir eher an den Business Case von F oder G? Glauben wir eher an die KPIs von Lösung A, wobei die drei KPIs laufen bei uns noch grün, aber von Lösung C ist die KPI schon blutrot. Vielleicht sollten wir eher Lösung C angehen. Das heißt, du gibst 8 Kriterien, anhand dessen einfach auch eine gewisse Vergleichbarkeit einfach da herrscht und machst es viel mehr einfacher, eben Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir heute zu Vorständen oder Geschäftsführungen gehen, wo wir das initial einmal etabliert haben, da fragt uns niemand mehr, hey, wie seid ihr da drauf gekommen? Wie funktioniert diese Lösung im Detail? Sondern wir gehen sofort substanziell in die Inhalte rein und gucken, okay, das ist stark, das ist nicht stark genug, an den Case glauben wir nicht und so weiter. Und ich kann nur sagen, und jedem, der was bewegen will, sorgt dafür, eine klare Entscheidung zu bekommen. Ich habe lieber ein klares Nein und muss dafür nicht mehr 6 weitere Monate an irgendeinem Kackthema rumwerkeln, nur damit es am Ende doch im Sand versendet und es nicht macht, sondern ich habe lieber ein klares Nein und weiß, okay, das ist es halt nicht und kann dann die freigewordene Zeit halt für was anderes investieren.
Ja, verstehe. Und klares Nein heißt auch, dass es keine Erwartungen mehr geben darf, dass dieser Prozess von alleine erledigt wurde. Ne?
Ey, gibt es doch nichts Frustrierenderes an ein Thema, was keiner so richtig glaubt, du permanent weiter dran rumarbeitest und irgendwann mal versandet das.
Oh, tell me about it. Ja, absolut. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe diese 8 Punkte sehr gemocht. Ich frage mich, hast du sowas wie ein White Paper oder irgendein Framework, was man sich irgendwie runterladen kann?
Also White Paper noch nicht, das sind wir aber an der Arbeit.
Nehmen wir diese 8 Punkte und schreiben sie in die Kommentare und linken die auf deine...
Und B, wir sind total freigiebig. Also wenn jemand Bock hat, diese Management-Board-Vorlage zu machen, dann einfach bitte mir schreiben und ich schicke die dann einfach
rum. Ja, das wäre super. Super Angebot. Klasse. Ich könnte noch ewig mit dir sprechen. Vermutlich werden wir das auch tun.
Ja, nur
ohne Mikrofon. Dennoch, ich weiß, dass du dich schon seit, man kann sagen, mehreren Dekaden mit dem Thema Innovation auseinandersetzt.
Ja.
Und du guckst ja nicht nur nach hinten, sondern du lebst ja davon, dass du nach vorne guckst.
Ja.
Deshalb umso wichtiger meine Frage, wie hältst du denn dein Wissen frisch um das Thema Innovation, aber auch sonstiges Wissen, was dir wichtig ist?
Also zwei Dinge. Eins ist berufsbedingt ein Vorteil, ein Wettbewerbsvorteil, gehe ich gleich drauf ein, aber das, was ich selber mache, ich lese unglaublich viel. Und ich lese nicht auf Twitter oder Facebook, sondern ich versuche substanzielle Dinge zu lesen, wie ein Fachbuch. Und ich lese jede Woche ein Fachbuch, querfeld ein. Jetzt habe ich 2 Kinder, also jedes Kind kostet mich eine Woche, jetzt lese ich alle 3 Wochen ein Fachbuch. Aber ich versuche halt wirklich Dinge, halt einfach ein Thema auszusuchen, was mich interessiert. Und ein Fachbuch geht immer in die Tiefe, also ich muss es halt verstehen.
Ja.
So, und ich glaube, das wieder längere Texte, substanzielle Texte, das ist das, was ich mache. Bei mir sind es einfach ganz massiv Bücher. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir mit ganz vielen Unternehmen an neuen Themen arbeiten und wir bei allen Themen ja immer gemeinsam die einzelnen Säulen erarbeiten, plus immer Benchmark-Beispielen aus anderen Industrien sammeln, werden wir aus allen Himmelsrichtungen zugeschüttet von Innovationsbeispielen, Benchmark-Beispielen, out-of-the-box gedachten Lösungen, wo wir einfach dadurch, dass wir einfach kooperativ mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, wir permanent aufgefrischt werden, was sehen andere, an welchen Themen arbeiten die, und das hält uns an der zweiten Stelle einfach jung und frisch.
Da hast du vermutlich eher ein Selektions- oder Kuratierungsproblem in Anführungsstrichen, ne? Dass du filtern musst aus der Masse, die dir zur Verfügung steht, dass du das Relevante auch mit der ausreichenden Aufmerksamkeit versorgt.
Das ist so, aber wie alles im Leben, ne, wenn man etwas häufiger und häufiger macht, ne, man kriegt dann irgendwann mal einfach das Auge dafür. Und ich glaube, wir sind mittlerweile routiniert, weil wir es einfach so häufig machen, das, was wirklich großartig ist und substanziell ist, ganz gut rauszufiltern für uns.
Sehr gut. Interessant fand ich die Konkurrenz zwischen Kindern und Fachbuch. Karlau, wer ist, sind Kinder?
Das geht leider direkt proportional.
Sind Kinder eigentlich innovationsfeindlich? Aber sind sie natürlich nicht. Aber vermutlich zwingen sie einem noch mehr, sich zu konzentrieren auf das, was zu jedem Zeitpunkt
wird. Ich wünschte, wir wären im Beruf kindischer. Einfach die Dinge benennen, wie sie sind. Einfach ehrlich sein, auch ein Ticken naiv sein.
Ja.
Ich glaube, dass Kinder viel, viel mehr an den richtigen Stellen Dinge hinterfragen. Ne? Man kriegt ja immer als Papa diese, warum ist das so, warum ist das so? Und dann fragst du, ja, stimmt eigentlich.
Ja, genau.
Warum ist das eigentlich so? Ne? Ich kann es ja gar nicht begründen.
Weil Kinder haben kein Verständnis für Legacy, ne? Weil sie die Welt ja selbst noch begreifen und dann verstehen sie nicht, warum manche Sachen so rückständig sind.
Die sehen einfach genau das, was es ist, und das ist manchmal so entwaffnend, dass man sich eigentlich fast überlegen müsste, ob man nicht mal ein paar Kinder in den hohen Hierarchiestufen engagiert, dass sie sich mal ein paar Dinge angucken und dann einfach mal so substanzielle Fragen stellen.
Ich glaube, mit Jugendlichen wird das manchmal schon gemacht, ne? So beim Mediennutzungsverhalten.
Ist das so?
Ja, es gibt so Panel-Fokusgruppen, die sitzen dann eher auf Jugendlichen da, weil, also das ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, ne? Aber die Device-Nutzung allein, ne? Also auch die Conversions in manchen E-Commerce-Verticals, die jetzt eher an jüngere Zielgruppen sind, dann, also traditionell ist immer noch, dass eben so komplexere Produkte immer noch einen höheren Desktop-Abschluss haben und einen geringen Mobile-Abschluss. Ja. Ne? Traffic geht dann so. Es gibt aber auch jüngere Zielgruppen, da gibt es kaum den Desktop. Ja? Und das ist jetzt durch Corona jetzt nicht viel anders geworden. Und da gibt es sowas wie Fokusgruppen mit Jugendlichen, aber Innovationsworkshop mit wirklich ganz naiv im positiven Sinne des Wortes, das wäre nochmal so eine Idee.
Was da ganz spannend ist, in unseren Workshops haben wir ja nicht nur über verschiedensten Fachbereiche, sondern auch über verschiedenste Altersstrukturen. Ne? Also wir haben Leute, die sind gerade frisch von der Uni im Praktikumsstadium, wir haben aber auch Leute aus der Geschäftsführung. Und was wir da gemerkt haben, ältere Gruppen können die besseren Fragen stellen, weil sie auf Erfahrung kommen und weil sie wissen, worauf es ankommt. Aber die Lösungen, die ausgearbeitet werden, werden oftmals von den Jüngeren deutlich besser geworden, weil die viel mehr am Zeitgeist sind und viel mehr wissen, was wirklich substanziell die Leute interessiert. Das ist immer ganz spannend zu sehen.
Gerade für die Trendkurve, ne? Super spannend. Lieber Robert, ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt.
Ja, hoffe ich.
ganz bestimmt. Und wenn wir offline sind, hoffe ich mir noch ein paar Buchtipps von dir.
Ja, gerne. Wir können ja unter dem Podcast auch ein paar reinschreiben,
ja, wenn du dir die Mühe machen möchtest. Ich bin sicher, das kommt sehr gut an.
Ja,
ganz herzlichen Dank für deine schlauen Gedanken.
Danke für die Einladung.
Und hoffentlich bis ganz bald.
Hoffe ich auch. Bis dann. Danke dir, Erik.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.